Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Hallo und willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter gut rübergerutscht. Auch in diesem Jahr, in 2026, haben wir spannende Themen auf der Agenda. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei mir zu Gast im Podcast Future at its Best, Frank Giraud und mein wertgeschätzter Kollege aus unserer Atreus IT Solution Group, Bernhard Gruber. Zusammen sprechen wir über die Möglichkeiten des Einsatzes von KI und Large Language Models. Was bedeuten eigentlich diese Begriffe? Was verbirgt sich hinter all dem? Verständnisvoll sprechen wir über die Möglichkeiten in der operativen Anwendung. Also wie kann man damit Prozesse verbessern und in einer Organisation Value-Add generieren? Frank hat dies zu seiner Zeit bei einem namhaften DAX-Konzern bereits bewiesen und erste Gehversuche gestartet. Eines noch vorweg, bleibt dran, schaltet nicht zu früh ab, denn anfangs sind wir im Podcast sehr theoretisch unterwegs, doch dann packt Frank seine Beispiele aus und verrät uns, wie wir im Operativen die Themen echt rocken können. Ich will nicht zu viel verraten. Hört rein! Ja, dann herzlich willkommen heute bei mir im Podcast Future at its Best. Wir nehmen heute ein ganz großes Thema in Angriff, das Thema KI. Das ist ja ein riesen Buzzword und es kommt auf uns zu. Es ist sehr positiv belegt und natürlich auch mit gewissen Ressentiments, aber auf der anderen Seite, ohne KI wird es diese Zukunft nicht geben, drum passt es wunderbar. Und ich begrüße bei dieser Thematik meinen wertgeschätzten Kollegen von Atreus, von unserem Direktorenteam aus der funktionalen Solution Group, Bernhard, und du stellst dich dann selber auch gleich vor, Bernhard Gruber, der zuständig ist für IT, Digital und Data mit seinen Kollegen. Und wir haben heute bei uns einen echten Experten, der sich mit dem Thema KI, Large Language Modeling, auskennt, schon mal damit Kontakt hatte, das umgesetzt hatte. Frank Giraud, ich freue mich riesig, mit euch beiden heute das Thema KI, riesen Buzzword, großer Elefant, mal kleiner schneiden, was ist es eigentlich, Bernhard? Und dann in die Tiefe zu gehen, wie kann das für große oder kleinere Corps, auch für Mittelständler, ein echter Benefit werden und wo geht die Reise hin? Bernhard, magst du was kurz zu dir sagen?
Genau, ich sage was zu mir. Also danke für die Einladung zu deinem Podcast, freue mich auch schon. Heute wird es ja richtig technisch, hoffentlich. Nein, wir versuchen natürlich immer auch den Geschäftsvorteil herauszuschälen. Hilft ja nichts, über Technologie alleine zu sprechen. Muss ja auch immer ein Vorteil für die Unternehmen da sein. Genau, ich berate die Atreus-Kunden in diesen Themen. IT, SAP-Migrationen, aber eben auch Data und AI. Das wird immer mehr. Es gibt ja heute kein Vorstandsteam mehr, das KI nicht auf der Agenda hat. Aber klar sehen wir auch, dass viele KI-Projekte noch ein Stück weit im Prototypenstatus sind, noch viel herumprobiert wird und dass sich Unternehmen schwer tun, das Thema KI komplett zu skalieren, sodass es dann auch irgendwann einmal in der sozusagen G&V wirklich sichtbar ist. Entweder durch mehr Umsatz oder durch weniger Kosten. Und deswegen, glaube ich, ist der Podcast heute super, einfach da ein bisschen die Geheimnisse zu lüften, wie Unternehmen das Thema KI echt skalieren können.
Super, Bernhard, schön, dass du da bist. Ja, und Frank, magst du mal was zu dir sagen, woher du kommst?
Ja, sehr gerne. Genau, Frank Giraud. Ich bin gestern mit der Bahn von Berlin angereist, bin trotz meines familiären französischen Hintergrunds durch und durch eine Berliner Pflanze und habe da auch einen Großteil meiner beruflichen Karriere gestartet. Und das fing irgendwann mal an mit der Firma IBM. Dann habe ich eine Schleife gedreht über die Automobilindustrie, habe aber einen Großteil meiner beruflichen Laufbahn in der pharmazeutischen Industrie verlebt. Und inhaltlich sitze ich im Prinzip auf zwei Stühlen. Ich habe so die erste Hälfte meiner Laufbahn im Bereich Supply Chain Management und Logistik verlebt und die zweite Hälfte in den Bereichen Digitalisierung und dann noch zunehmend in den letzten 5 Jahren in den Bereichen KI und dann halt seit dem ChatGPT-Outcome dann auch im Bereich Large Language Models im Bereich Supply Chain Management.
Super, also vielen Dank, dass ihr beide heute da seid. Und Bernhard, vielleicht einmal vorweg, so für mich, ich bin in dem Thema nicht so tief drinnen und ich glaube auch, dass der ein oder andere in einer Top-Position in einem Unternehmen vielleicht KI immer wieder hört und es gar nicht so greifen kann. Kannst du mal den Elefanten ein bisschen kleiner schneiden? Wie teilt sich das eigentlich auf für ein Unternehmen?
Genau, also ich würde ein bisschen zurückspulen in die Steinzeit der IT, also 10 Jahre zurück oder so. Oder vielleicht auch länger. Nein, klar, wir kennen alle die ERP-Systeme, CRM-Systeme, sind regelbasierte Systeme, werden Daten eingetragen in Datenfeldern, das kennen wir alles. Und da hat sich auch nicht wahnsinnig viel verändert, trotz der SAP S4 und anderen Systemen. Es ist noch immer relativ gleich, klar, mit anderer Technologie, die dahinter liegt. Also da gibt's nichts ganz besonders Großes Neues. Aber wir haben ja vor 10 Jahren auch mit der Einführung von Cloud Computing das Thema Big Data größer diskutiert. Also wie gehen wir mit großen Datenmengen um, die nicht nur in strukturierten Datenbanken liegen, sondern die auch unstrukturiert im Internet sind, andere Sensordaten, IoT-Daten. Also wie gehen wir mit den immer stärker wachsenden Daten um? Viel über das gesprochen worden, wie könnten wir einfach mit Daten besser arbeiten. Die Zeit sozusagen ist natürlich weitergegangen.
Und das ist ja schon immer, Entschuldigung, dass ich dir unterbreche, Bernhard, es ist ja schon immer ein Thema in einem Unternehmen, also auch zu meiner Zeit früher, wenn wir wüssten, also wenn Siemens wüsste, was es alles weiß und auch immer dieses Thema Daten, Stammdaten, alle Daten in einem Unternehmen gerade in den größeren sichtbar zu machen oder in den unterschiedlichen Fraktionen. Also das ist auch hier nochmal ein Thema bei KI, oder?
Ja, absolut. Es geht immer um das Thema, wie kann ich aus Daten sinnvolle Erkenntnisse schöpfen? Wie kann ich einfach mit Daten arbeiten? Man sagt ja heute, Daten wären das neue Gold oder das neue Öl. Über das kann man viel diskutieren, ob die Begrifflichkeiten richtig sind. Aber faktisch schon, es gibt so viele Daten und man muss etwas Sinnvolles daraus ziehen, nur Daten alleine zu haben. Und da sind wir jetzt wieder im Gegensatz zu Gold. Gold alleine zu haben ist in Ordnung. Die Daten alleine zu haben, aber damit nichts zu tun, bringt dann nichts. Da braucht man gar keine Daten. Also müssen wir irgendwie lernen, was tun wir mit unseren Daten? Und diese Diskussion ist eben sehr stark mit Big Data Technologien aufgetreten, mit dem, dass das Internet immer stärker, sagen wir mal, auch in die Geschäftsprozesse Einzug gehalten hat. Vor sieben Jahren, circa noch vor der Corona-Zeit, ist ja dann das große Wort Robot Process Automation eigentlich losgegangen. Wie könnte man Prozesse automatisieren? Wie könnte man mit immer weniger Leuten, insbesondere auch in den administrativen Bereichen, auskommen, sodass wir einfach alles, was bisher der Mensch getan hat, durch so eine APA-Technologie ersetzen? Das hat ein bisschen an der einen oder anderen Stelle zur Ernüchterung geführt, weil die Geschäftswelt ja nicht so funktioniert, dass immer das Gleiche 100% so gemacht wird. Man braucht ein bisschen Varianz, man muss mitdenken. Ist das jetzt wirklich so, ist das nicht so? Und deswegen gibt's jetzt seit, ich würde sagen, so seit 3-4 Jahren natürlich, mit Einzug von künstlicher Intelligenz, mit Large Language Modellen, auch mit Small Language Modellen, natürlich die Möglichkeit, die Prozesse etwas mehr mit Intelligenz zu unterfüttern, so dass sie uns Menschen vielleicht auch schon näher kommen, dass sie schon ähnlich wie ein Mensch drüber nachdenkt, was muss ich jetzt tun, links, rechts, A, B, dass man da wird. Und jetzt sind wir, glaube ich, vor dem Punkt, wo wir sagen, wenn wir alle Technologien, die wir die letzten 20 Jahre mehr oder weniger angesammelt haben, jetzt mit Intelligenz unterstützen, dass wir dann wirklich einen Vorteil heben können. Und das werden wir heute im Podcast sicher viel diskutieren. Es gibt da einiges zu tun. Es ist nicht so, dass ein Vorstand zum Softwarehaus geht und sagt, ich kaufe einmal KI, dann zahlt er einmal die Summe XY und ab morgen hat er KI und dann übermorgen fliegt es schon. Das heißt, es ist ganz viel Arbeit zu tun, die zuerst einmal gar nicht viel mit Technologie zu tun hat. Und über das werden wir sicher heute noch einige sprechen.
Okay, also das heißt, man muss weiterhin seine Hausaufgaben machen, ein gutes ERP-System in place haben, ein Data Lake in place haben, eine Cloud installiert haben, erstmal eine gute Infrastruktur erschaffen. Bernhard, ist das noch Voraussetzung?
Ja, ich als IT-Mann würde immer sagen, klar muss das Fundament und die Mauern stimmen, aber eigentlich müssen noch ganz andere Themen stimmen. Es muss nämlich eine Kultur geben, die sich um die Datenhygiene kümmert. Es muss auch eine Kultur geben, sehr offen zu sein, was wir jetzt mit diesen Technologien tun. Das heißt, es braucht ganz viel Datenhygiene, Prozessmanagement, Change Management, eine Offenheit. Das heißt, ganz viele Themen sind eigentlich non-technical Themen. Deswegen scheitern auch solche Projekte, wenn man das rein als technisches IT-Projekt sieht, dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Man sagt ja immer, 90% vom Erfolg dieser KI-Projekte sind keine Technologiethemen, sondern sind Organisationsthemen. Und über das, wie gesagt, genau, werden wir mit Frank sicher heute noch ins Detail gehen können.
Genau. Also, und genau das finde ich so spannend, denn Frank hat ja in der Vergangenheit in der großen Corp, sehr, sehr großen Corp im DAX-Unternehmen, aus dem Fachbereich kommen, wie du es vorher schon gesagt hast, das Thema Large Language Modeling implementiert. Und magst du uns da ein bisschen was dazu sagen, wie aus diesem Hype eben ein Thema wird in der Organisation und auch, ich sag mal so, den Unterschied, wenn man nicht aus der IT kommt, wie man dann sowas umsetzen kann, Frank? Wie habt ihr das gemacht? Also, oder wie hast du das damals gemacht?
Genau, ich würde gerne da einsteigen auf der Basis, die du gelegt hast. Wenn wir über das Heben von Potenzialen sprechen, über KI-Technologien, sind wir da an der Schnittstelle zwischen Prozessautomatisierung und Entscheidungsunterstützung unterwegs. Und speziell die Large Language Models waren aus Unternehmenssicht dann echter Game Changer, weil wir vorher uns in einer Umgebung befunden haben, wo KI sehr stark anforderungsorientiert implementiert wurde. Also da kam dann jemand und hat gesagt, ich müsste mein Demand Planning stärker durch gezieltere Optimierungslogiken auf meinen Daten unterstützen, dann hat man eine entsprechende Lösung gebaut oder eventuell am Markt gefunden. Oder ich möchte das Scheduling meiner Prozessaufträge optimieren, dann hat man eine entsprechende Lösung gebaut. Mit den LLMs ist jetzt eine Technologie in die Unternehmen gekommen, die mit einem grundlegenden Set an Fähigkeiten einfach erstmal daherkommt. Die sind da, die kann man von heute auf morgen so nutzen. Das heißt für das Unternehmen, ich bin jetzt in einer Situation, wo es nicht mehr primär erstmal darum geht, sich um die Implementierung Gedanken zu machen, sondern um Change Management. Ich muss erstmal gucken, dass ich die Technologie mit ihren Fähigkeiten so in die Organisation tragen kann. Tatsache ist aber auch, dass ich mit den Large Language Models Applikationen bauen kann, die auf der einen Seite, und das ist auch neu, stark in die unstrukturierten Daten reingreifen. Mhm. Das hatte ich bisher in der Form kaum. Oder eben aber auch, und das ist, glaube ich, heute unser Schwerpunktthema, in die strukturierten Daten eingreifen kann. Da bin ich dann wieder im Bereich Entscheidungsfindung und Entscheidungsunterstützung.
Mhm.
Also zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe einmal den Teil Kultur-Change, Schulungen, Motivation, Information der Mitarbeiter darüber, wo sind die Grenzen von Large Language Models, wie kann ich verhindern, dass Technologien genutzt werden, die nicht durch das Unternehmen abgesichert sind. Und auf der anderen Seite eher so ein Portfolio-Management-Aspekt. Das heißt, ich gehe in die Business-Bereiche und versuche dann über Workshops, das ist dann, da gibt es ganz interessante Formate, die so an so einen Design Thinking Approach angelehnt sind, wo ich zunächst mal erkläre, was kann die Technologie, und dann mit der Business Abteilung oder Gruppe oder Projekt in die Frage einsteige, was sind denn eure Berührungspunkte, eure täglichen Berührungspunkte, was für System arbeitet ihr, was sind eure internen und externen Schnittstellen, und dann über dieses Vehikel mit den Kollegen zusammenarbeite. Was für Potenziale bietet denn so eine Technologie wie ein Large Language Model in dem konkreten Bereich?
Mhm.
Und was man da interessanterweise feststellt, ist, auf der einen Seite naheliegend ein Großteil der Ideen gehen in den Bereich der unstrukturierten Daten. Was im Prinzip steckt ja der Hilferuf dahinter? Wir haben Unmengen an Dokumenten, Guidelines, Richtlinien am Unternehmen und die Leute finden nicht immer die richtige Information, die aktuelle Information oder die Information, die für einen persönlich relevant ist. Das ist naheliegend. Interessanterweise ist es aber auch so, dass viele der Ideen auch schon in den Bereich der strukturierten Daten eingehen. Und das ist halt auch, das zeigt auf ein lange existierendes Dilemma hin, nämlich dass auch im Bereich Business Intelligence die Kollegen häufig sagen, ich weiß, ich habe wahnsinnig viele Reports, aber ich finde nicht immer genau den einen, den ich brauche. Oder ich verstehe den einen KPI nicht so richtig. Und hier zeigt sich das große Potenzial von Large Language Models, weil zum einen habe ich eine sehr einfache Schnittstelle durch die Sprache. Und zum anderen bieten Large Language Models durch die Kombination von strukturierten und unstrukturierten Daten das Potenzial, Informationen zu erklären, zu kontextualisieren. Und das ist so eine von den geheimen Superkräften dieser Large Language Models, sie können auch Code schreiben. Das heißt, ich kann über das Language Model potenziell, das hat sich ursprünglich so abgezeichnet, auch Daten direkt aus dem System abziehen.
Okay, also nochmal für jemanden, der nicht aus der IT kommt. Das Large Language Modeling heißt ja, dass ich unbeschränkten Zugriff habe auf alle Informationen, die in meinem Unternehmen und auch außerhalb meinem Unternehmen ist. Ne?
Das ist, da muss ich ein bisschen eingreifen. Also per se ist so ein Sprachmodell erstmal eine KI, die in der Lage ist, menschliche Sprache zu interpretieren.
Mhm.
Und dann bringt die halt auch einen gewissen Wissensschatz aus dem Internet mit, auf dem es trainiert wurde. Und daraus könnte es dann auch Fragen beantworten. Also ich habe gute Chancen, bestimmte Fragen im Bereich SAP zum Beispiel, welche Felder hat die Materialstammsicht oder die Materials Management Sicht 1 und 2, sowas kriege ich potenziell auch so aus dem Language Model raus. Die Unternehmensinformationen sind da nicht drin. Und das ist auch der Unterschied, den ich gerade gesagt habe. Ich habe auf der einen Seite, ich kann das Language Model so nutzen, wie es ist. Mhm. Wenn ich aber meine unternehmensinternen Informationen nutzen will, muss ich da eine Verbindung schaffen.
Für mich selber, ne?
Das heißt, innerhalb meines Unternehmens eine Applikation schaffen. Was momentan, und das spielt jetzt in die Thematik des Reifegrades in der Technologie mit rein, was momentan sehr stark in Entwicklung ist, ist, in welchem Maße die strategischen Partner von großen Unternehmen in die Technologie einsteigen. Wir wissen aktuell noch nicht genau, welche KI-Lösungen wird SAP im ERP-Bereich in 3-4 Jahren out of the box mitliefern. ServiceNow, Salesforce.com, die großen Partner, mit den großen Unternehmen häufig zusammenarbeiten, die arbeiten alle daran. Du hattest es vorhin offline kurz erwähnt, Salesforce.com war das, heißt jetzt? Agentic?
Agentic.com.
Irgendwie sowas, oder so, ne? Genau. Also die sind alle in der Richtung unterwegs. Was ist natürlich, wenn es...
Aber damit wird es ja für mich jetzt, also ich sag mal so, ich nehme jetzt mal die Position von einem Entscheidungsträger in einem Unternehmen ein, wird es ja nicht einfacher, ne? Ja,
absolut.
Jetzt sagst
nicht, genau.
Du, in 3-4 Jahren wird SAP was bringen, das ist ja schon die Excuse, lass uns nochmal warten.
Richtig.
Also vielleicht in der Organisation. Ja. Aber dann ist der Zug abgefahren in 3-4 Jahren, weil meine Wettbewerber vielleicht sich selber was gebaut haben.
Mhm. Man muss das nur auf dem Radar haben bei der Entscheidungsfindung, weil ich weiß ja noch nicht genau. Also, wenn der Kollege auf mich zukommt und sagt, ich hätte gerne eine Sprachschnittstelle, um Bestellungen zu bearbeiten, dann kann ich darauf vertrauen, dass SAP das irgendwann bringt. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Mhm. Und am Ende muss ich das nur bei meiner Risikobetrachtung für die Investition mit betrachten.
Mhm.
Ich habe dann gewissen Invest, da steckt ein gewisser Business Case dahinter. Mhm. Wie groß ist das Risiko, dass, wenn das nach 3 oder 4 Jahren abgelöst wird, dass sich das für mich nicht rechnen tut?
Haben denn dann die bestehenden Systeme so einen Reifegrad, dass du sagst, Frank, es rentiert sich das, in einem Unternehmen zu implementieren? Ich gehe den Weg standalone jetzt nicht mit Ausblick auf SAP, sondern das ist ja auch mehr. Ich habe ja nicht nur ein ERP-System, ich habe ja auch noch viele andere Systeme in meinem Haus. Ich gehe den Weg mit einem Large Language Model, dass ich gewisse Prozesse bei mir schneller mache, smarter mache und die Leute eben diese Informationen, die sie benötigen, sehr, sehr schnell im Zugriff haben, selber mit der Maschine reden können. Macht es Sinn? Haben wir so einen Reifegrad? Du bist ja ganz viel unterwegs. Wie würdest du das einschätzen? Und du hast selber ja schon mal in einem großen Korb was implementiert.
Das ist tatsächlich so schwarz-weiß schwer zu beantworten. Was man sich halt vor Augen halten muss, ist, dass, wenn wir über den Bereich der strukturierten Daten sprechen, wir über Prozesse sprechen wie zum Beispiel Transportmanagement oder auch eine Bestandsoptimierung. Das heißt generell über Prozesse, die aus Unternehmenssicht, aus Kostensicht eine sehr, sehr hohe Relevanz haben.
Ja, irre. Mhm.
Es gibt eine Untersuchung der Oxford University, die ist leider schon 2 Jahre alt. Aber da wurde mal dargestellt, für die unterschiedlichen Unternehmensbereiche, wie groß ist das Potenzial für Generative AI, Large Language Models, prozentual in dem Bereich oder absolut in dem Bereich. Und dabei ist es interessant, weil Supply Chain Management, Logistik, prozentual, dadurch, dass es halt auch schon ein hochoptimierter Bereich ist, ist da gar nicht so viel rauszuholen. Das war im Bereich unter 5%, aber dadurch, dass wir halt absolut über sehr hohe Werte sprechen, sind die Potenziale absolut gesehen sehr viel höher als im Bereich Manufacturing, Quality Management oder anderen Bereichen des Product Supply. Da gibt's dann noch Bereiche, die noch relevanter sind, so die klassischen Bereiche, die viel diskutiert wurden, sowas wie Coding-Unterstützung, aber das ist jetzt aus Unternehmenssicht weniger relevant. Also Supply Chain Management ist definitiv ein Bereich, wo es Sinn macht, drüber nachzudenken.
Also das ist ja eine elementare Botschaft, dass man sagt, das ganze Thema Supply Chain Management, das sich wiederfindet in Working Capital und natürlich auch in den gesamten logistischen Aufwendungen in der Profit and Loss. Hm. Die zwei haben enormes Potenzial und ich sag mal 5% Bestandsreduzierung ist ja schon, also klar.
Das verspricht leider keiner. Aber
ist ja ein Thema. Ne? Also
genau.
Das ist ja sicherlich was, wo es damit macht es sexy. Ja?
Genau. Und was den Reifegrad angeht, ist es generell so, wenn man anfängt, mit einem Geschäftsbereich an der Frage zu arbeiten, welche Potenziale stecken in so einem Large Language Model, so wie ich es vorhin beschrieben habe mit diesem Workshop-Format, dann ist es so, dass man schon generell immer erstmal bei den unstrukturierten Informationen landet. Das ist generell, dass man immer an dem Punkt landet, dass man sagt, okay, lass uns mal ein Tutorial für so ein Dashboard bauen, lass uns mal ein Onboarding für einen Entscheidungsprozess bauen, weil das sozusagen auch einfach so der naheliegende Case ist und vor allen Dingen aber auch, weil die Informationen, die ich da einsammle, im weiteren Verlauf, wenn ich dann anfange, meine Entscheidungsfindung mit KI weiter aufzubauen, auch relevant sind und damit eingebettet werden können. Das hat einen hohen Reifegrad.
Mhm.
Der erste Schritt, der dann häufig gegangen wird, ist, dass gesagt wird, ich nehme das Language Model jetzt erstmal als Nutzerschnittstelle. Also der Nutzer kann Informationen abfragen, die eh schon da sind, die im Dashboard vorhanden sind. Wenn wir mal bei der Bestandsoptimierung bleiben, was sind die 5 Produkte mit dem höchsten Potenzial, mit der höchsten Abweichung zwischen dem Zielwert und dem Istwert? Was sind die häufigsten Gründe für Bestandsabweichung in meinem System? Im Transportmanagement wäre das dann so ein Fall, wie viele Flugtransporte hatte ich vielleicht im letzten Jahr? Auch ein interessanter Anwendungsfall ist im Bereich Stammdatenmanagement. Wie viele Materialien mit einer bestimmten Werksicht haben schon eine Warehouse-Management-Sicht oder nicht? Solche Fragen kann man dann damit beantworten. Da ist jetzt das finanzielle Potenzial noch nicht so riesig, weil ich ja erstmal Informationen bekomme, die ich eh habe. Da geht es eher darum, den Nutzern den Zugang zum System zu erleichtern oder halt auch im Zugang zu den Informationen eine höhere Zeiteffizienz zu bekommen. Mhm. Spannend wird es dann, wenn man es weiter aufbaut. Denn wenn ich das erstmal am Laufen habe, dann kann ich anfangen, Fragen zu stellen wie, da muss ich aber auch zusätzliche Daten integrieren, wenn ich eine Bestandsabweichung zum Beispiel habe. Analysiere doch mal im ERP-System, was sind denn jetzt die konkreten Ursachen dafür? Das ist eine Arbeit, die der Planer heutzutage häufig manuell macht, die ich potenziell zukünftig automatisieren kann. Ich werde später noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie so ein Einbindungsgrad von so einer Technologie im BI-Stack aussieht. Das ist auch ganz spannend. Aber vielleicht jetzt schon mal ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei dieser Fragestellung ist die Tatsache, in welchem Maße entscheidet das Language Model selbst, welche Informationen es heranzieht für so eine Analyse. Weil je mehr Freiheitsgrade ich dem System da gebe, desto mehr habe ich auch die Chance, eventuell Erkenntnisse zu gewinnen, die vielleicht, wenn ich den Lösungsansatz vorgeben würde, so gar nicht hervorkommen würden. So, das ist sozusagen die Analyseunterstützung. Und dann, da ist der Reifegrad, also habe ich bisher keine produktiven Lösungen gesehen. Wir sind alle noch eher so beim Ist-Zugriff. Aber da gibt es durchaus schon POCs und MVPs drauf, nach dem, was ich gesehen habe. Die Königsklasse wäre dann die Entscheidungsunterstützung, dass ich dann also das LLM dafür nutzen kann, zu sagen, was würde denn passieren, wenn ich den und den Parameter so verändere? Was würde passieren, wenn ich den Zielbestand hier in dem Maße senke? Und das System dann sozusagen die Simulation im Backend durchführt und mir einen Entscheidungsvorschlag gibt oder vielleicht sogar auch von sich aus Vorschläge macht, versuch's doch mal so und so.
Aber Frank, ganz ehrlich, also wenn ich mich heute da ein bisschen so reinversetze und diese Fragen, die man stellt, überfällige Forderungen, welcher Kunde ist am meisten dieses und jenes, also diese ganz klassischen Controlling-Fragen, die man sich in den Quarterly oder Monthly Reviews stellt, da sagst du gerade eben, die kann ich heute einer Large Language Modeling Maschine stellen. Und ich bekomme schon erste Auswertungen, weil das bringt ja eine Wahnsinnseffizienz im Controlling, auch in der Logistik, in den Supply Chain Bereichen, um erstmal zu sehen, okay, wo habe ich jetzt das Potenzial?
Genau.
Und dann gehst du ja einen Schritt weiter und sagst, ja, wenn ich das Potenzial kenne, könnte mir die Maschine sogar eine Entscheidungsvorlage geben, ne?
Also erstmal bei der Analyse unterstützen und potenziell irgendwann später auch mal Entscheidungsvorschläge.
Genau. Also ich bin ja schon beeindruckt, dass diese Analysevorschläge oder überhaupt die Analyse möglich ist, weil...
Vorsehen, jetzt nochmal, wir sind hier auf einer Roadmap unterwegs. Ne? Also was ich halt sehe ist, es gibt die Lösung als Nutzerschnittstelle. Das funktioniert relativ stabil. Was mich sehr beeindruckt hat, weil als wir angefangen haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, kamen wir noch aus einer Welt, dass wir gesagt haben, Language Models sind Sprachmodelle, die können bestimmt gut mit Dokumenten.
Ja, Texte schreiben, E-Mails schreiben.
Und beim Coding wird es potenziell kompliziert, weil die halluzinieren ja. Und was sich aber herausgestellt hat, ist, dass diese Datenbankabfragesprachen so stabil sind, weil es halt auch relativ einfache Programmiersprachen sind. Das ist relativ überschaubar. Und was wir halt festgestellt haben, ist, dass so ein LLM relativ stabil in der Lage ist, SQL-Abfragen zu generieren, die man dann auch sozusagen im Hintergrund auf die Datenbank abfeuern kann. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, weil das ja sozusagen die Kernvoraussetzung ist, dass das funktioniert. Wenn wir jetzt über die Analyse, den zweiten Schritt nachdenken, müssen wir ja mehr Daten aus dem System herauslesen. Und da ist jetzt der Reifegradschritt, den wir da erreichen müssen, ist die Frage, schaffen wir es, dieses mit dem Generieren der SQL-Statements so zu skalieren, dass es nach wie vor stabil bleibt? Und das ist meiner Einsicht nach das Untersuchungsobjekt, was wir gerade haben. Und dann kann man erst über den nächsten Schritt nachdenken. Das Wichtige ist, weil du hast mich nach den Potenzialen gefragt.
Und auch nach dem Reifegrad.
Dem Reifegrad, genau. Und das fällt nämlich genau in dieser Roadmap zusammen. Weil interessanterweise ist es so, dass wir da hinten, wenn das da hinten funktioniert, sind die Potenziale ja immens. Wenn ich an den Beständen, an den Transportkosten 1-2% ausschließen kann, weil ich Ideen generiert bekomme oder Analysen schneller machen kann.
Ist der Return of Investment der KI sehr schnell da.
Ist der ROI ganz schnell gegeben. Ne?
Ja.
Also das Potenzial ist augenscheinlich groß. Das Problem ist halt auch nur die Wahrscheinlichkeit oder das Rauschen in der Sicherheit, ob ich da hinkomme oder nicht, ist auch sehr groß. Nur, und jetzt kommen wir dann zu der Entscheidung zu unterstützen, sollte ich es tun oder nicht, wenn ich die ersten Meter nicht gehe, werde ich die letzten Meter nicht erreichen.
Das ist mein Case. Du sagst, dass wenn ich damit nicht beginne, ich kann auch nicht auf was anderes warten.
Ja.
Das heißt, ich als, sag ich mal, in einem Geschäft, Mittelstand oder auch in einer großen Korb, ich muss mich dem Thema eigentlich bewusst stellen und auseinandersetzen, denn von außen wird es jetzt nicht wie ein ERP-System früher dann kommen und ich implementiere das und dann so, sondern du sagst im Grunde genommen, Ich habe die Aufgabe, in meiner eigenen Organisation, in meinem eigenen Kosmos, das aufzubauen und damit lernt, das ist ja auch immer das Thema bei KI, die Maschine lernt damit, sie wird intelligenter.
Und die Organisation, da bin ich völlig bei dir, und die Organisation lernt. Das ist
ja, das
auch
ist noch ein
wichtig.
Punkt, also auf den würde ich gerne schon nochmal eingehen, ja. Weil ich glaube mal, da ändert sich ja ein bisschen der Tagesablauf von einem Controller oder von jemandem in der Supply Chain oder im Logistikbereich, ändert sich das ja. Also heute machen wir Monatsabschlüsse, Wochenberichte, viele haben auch schon ein Daily Inventory Reporting oder solche Dinge. Das heißt, und man hat Routinen im Controlling, wo man sich trifft, die Themen durchspricht. Und da, wenn ich dir jetzt zuhöre, wäre jetzt meine Impression, da verändern sich vielleicht diese Prozesse. Oder sie werden einfach, sag ich mal, schlanker, weil ich nicht mehr so viel Zeit investieren muss. Also wo du gesagt hast, mit diesen SQLen, wir haben ja früher ganze Queries geschrieben im SAP, um Daten aus dem MM mit dem SD zu verbinden. Mhm. Und das fällt ja alles weg. Das hat ja vorher Tage gedauert. Eine Auswertung hat oft über Nachtläufe auch Tage gedauert. Und da, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, würde das künftig wegfallen. Weil wenn ich die richtige Frage stelle, wenn ich das immer wieder mache, dann bekomme ich die richtige Auswertung.
Wenn das alles sich so bewahrheitet, wie wir es aktuell anstreben, wäre das so. Was die Änderung der Abläufe angeht, mir ist immer ein Punkt an der Stelle wichtig. KI ist auch, das ist jetzt wieder ein Gegensatz oder ein Unterschied zu vielleicht eher klassischen IT-Projekten. KI sollte man meiner Meinung nach nicht als Projekt oder Aufgabe in der Organisation verankern, sondern als Skill, der zu entwickeln ist. Mal zwei Beispiele dafür. Das eine ist, ein Mitarbeiter, der in der Vergangenheit, und das gilt jetzt generell für KI-Lösungen, der in der Vergangenheit morgens ins Büro gekommen ist, nehmen wir mal das Beispiel der Produktionsauftragsabfolgeoptimierung. Der ist halt morgens ins Büro gekommen, hat sich das angeschaut, hat einen Scheduling-Vorschlag bekommen, hat den dann aufgrund Absprachen, hat er den eventuell ein bisschen angepasst und konnte halt am Ende des Tages sagen, die Tatsache, dass mein Unternehmen heute besser wirtschaftlicher funktioniert, ist mein Verdienst aufgrund der Entscheidung, die ich getroffen habe. Mit KI-Lösungen ist es jetzt tendenziell so, dass ihr einen Vorschlag bekommt, der erstmal nicht ganz greifbar ist. Wir reden ja über Blackbox-Lösungen. Mhm. Man wirft Informationen rein, man kriegt einen Vorschlag raus und der Mitarbeiter, und da sind wir jetzt bei dem kulturellen Aspekt und bei dem Skill-Aspekt, muss für sich Mechanismen entwickeln, um diese Entscheidungsvorschläge so zu validieren, dass er sagen kann, ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist. Oder auch einen Entscheidungsvorschlag zu challengen. Es ist ja immer so, dass eine KI ist trainiert auf Vergangenheitsdaten und wird deshalb immer einen Vorschlag machen, der aufgrund der Vergangenheitsdaten der wahrscheinlichste Vorschlag ist, aber es hat nie den gesamten Ereignisraum vor Augen. Weil alles das, was nicht in der Vergangenheit stattgefunden hat, fällt einer KI schwer vorzuschlagen. Da kommt der Mitarbeiter ins Spiel. Und das ist der kulturelle und der Skill-Aspekt. Und das ist halt auch genau der Punkt, wo man Mitarbeiter abholen kann und ihnen sagen kann, Nee, wir wollen dich hier nicht ersetzen. Wir werten dich und deine Arbeit auf, indem du zusätzliche Skills setzt.
Sprich, also ist mein Verständnis richtig, Frank, dass in dem Moment der Mitarbeiter die Maschine trainiert, er kriegt einen Vorschlag jeden Tag.
Ja.
Und das hat er in der Vergangenheit nicht gehabt, er hat sich das selbst erarbeitet, jetzt kriegt er den Vorschlag. Und jetzt nimmt er diesen Vorschlag und mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen sortiert er das anders. Die Maschine bekommt das mit und nimmt das ja wieder als Learning.
Ja, okay, das wäre nochmal ein... Das wäre noch ein Ansatz, der darüber hinausgeht. Es wird sicherlich, ja, klar, warum nicht? Warum sollte es nicht so sein, dass ich so eine Art Reinforced Learning daraus baue? Das geht natürlich auch. Mhm. Ja. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass, um diese Mechanismen des Mitarbeiters oder die Fähigkeit des Mitarbeiters mit der Unsicherheit zu leben, dass ich nicht mehr jede Entscheidung deduktiv herleiten kann, sondern dass ich einen Entscheidungsvorschlag habe, den ich plausibilisiere. Das ist ein anderes Arbeiten. Das ist ein anderer Prozess. Mhm. Der zweite Punkt, den man an der Stelle vielleicht noch nennen kann, ist, dass, und das gilt auch wieder generell für KI-Lösungen, KI-Lösungen sind sehr, sehr stark abhängig von den Daten, die kleben sehr, sehr eng an der Datenbasis dran. Mhm. Und jede Veränderung hier unten in der Datenbasis ändert potenziell das Verhalten der KI oder auch des Large Language Models, wenn ich mir Daten rauslese. Was wiederum heißt, das ist wie so ein Perpetuum mobile, das sagt sich immer als Bild. Ne? Das heißt, also ich habe ein Modell, was im Gleichgewicht ist und jede kleine Veränderung, die ich mache, sorgt dafür, dass das potenziell so ein bisschen in Schieflage kommt. Das heißt, ich muss organisatorische Voraussetzungen dafür schaffen, um dieses Modell laufend auch zu pflegen. Mhm. Das ist anders als bei klassischen IT-Lösungen. Bei klassischen IT-Lösungen hatte ich nach der Implementierung einen Support, der hat sich um Berechtigungen, der Ausdruck kommt nicht raus, solche Fragen gekümmert. Bei KI-Lösungen habe ich jetzt eher eine Umgebung, wie es darum geht, regelmäßig reinzuschauen, wie verhält sich meine KI-Lösung aktuell und dieses Mobile immer wieder fein zu adjustieren. Und dafür brauche ich den Mitarbeiter mit seinem Know-how, und in der Regel auch sowas wie ein Data Scientist, der die Business-Fragen versteht, die als Tandem funktionieren. Das sind auch organisatorische Voraussetzungen, die wir noch nicht immer so haben.
Mhm. Also das ist ja schon, also das ist cool. Ich brauche im Grunde genommen jemanden, der die Maschine beherrscht, diesen Data Scientist, genau, und das Know-how von dem Mitarbeiter. Und natürlich bleibt dem Mitarbeiter dann hoffentlich auch irgendwann mehr Zeit für das operative Tagesgeschäft. Ich sag mal auch gerade das, was du angesprochen hast, dann mal Abwicklung von Retouren oder Sonderfällen. Es gibt ja doch immer noch sehr viele Sonderfälle und die bleiben manchmal auf der Strecke. Ja. Und die sind eigentlich nach draußen zum Kunden hin sehr, sehr wichtig für meine Reputation als Unternehmen. Und da hätte er ja dann mehr Zeit dafür, ne?
Auf jeden Fall. Also naja, wir drehen an beiden Schrauben. Wir drehen an der Arbeitseffizienzschraube und gerade im Bereich der strukturierten Daten auch am Working Capital.
Ja, genau. Also und ich meine, das ist ja, mich erinnert die ganze Diskussion, Bernhard, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, damals in den 90er Jahren mit der SAP-Einführung, ich weiß nicht, ich habe damals bei Siemens begonnen, da war irgendwie auf einmal so, wenn jetzt SAP kommt oder ein neues ERP-System kommt, das wird uns alle Arbeitsplätze kosten. Ich, wenn heute schaue, wir haben immer noch sehr viele Menschen im Controlling sitzen und in administrativen Tätigkeiten. Wir machen heute halt andere Aufgaben als damals. Also man ist nicht mehr an der Schreibmaschine und schreibt die Rechnungen, sondern man analysiert heute im Forderungsmanagement akribisch, wann wird bezahlt, dieses und jenes, wie ist meine Bilanz, wo habe ich noch Themen auf der, ich sag mal, auf der Bestandsseite, wie kann ich das optimieren, wie hole ich noch die letzte Sequenz raus. 5% wären mega. Aber manchmal sind wir ja auch unterwegs, dass wir nur 1-2% holen, ne? Oder Cash-Optimierung, wie viele Controller sich mit Cash-Optimierung auseinandersetzen. Und ich glaube, heute auch wahrscheinlich ein paar Ängste und Sorgen sind da. Aber auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass wir zum Thema KI sehr viel Offenheit erleben. Also wenn man abends sich trifft, ich habe manchmal den Eindruck, Freunde sind total stolz, dass es bei ihnen schon KI gibt. Und da ist dann so ein MeToo-Effekt, ne?
Ja, Ma, Petra, du darfst nicht vergessen, mit welchen Leuten du Abendessen gehst. die Fantasie,
nur mit Netten.
Die Fantasie in der Vorstandsetage ist natürlich wahnsinnig groß, weil die Versprechen, dass sich das wirklich in die G&V ordentlich niederschreibt, einfach als Idee, als Fantasie so da ist. Die Ängste auf der Mitarbeiterseite, die sind natürlich da, weil wenn der Mitarbeiter heute Effizienz hört, dann hört er natürlich auch Mitarbeiterabbau. Das dürfen wir auch nicht verleugnen.
Mhm.
Wir müssen, glaube ich, hingucken, was machen die Mitarbeiter heute? Wie viel Arbeiten erledigen sie, die die Maschine wahrscheinlich sogar besser erledigen kann? Datenpunkt A von einem System in das andere zu überschieben. Gerade im Controlling und auch im Accounting-Bereich werden oft ganz einfache Tätigkeiten von hochqualifizierten Mitarbeitern ausgeführt. Das kann die Maschine schneller, besser, 7x24. Die Arbeit wird wegfallen. Aber hoffentlich geht mehr Arbeit rein in die intelligente Interpretation dann, was die Maschine vorschlägt. Auch das, was der Frank schon angesprochen hat. Mhm. Dass Controller auf einmal echte Controller wären und nicht nur Number Cruncher. Ich habe auch in durchaus, sage ich mal, guten Unternehmen gearbeitet, weltmarktführende Unternehmen. Wenn ich da hingeschaut habe, was die ganze Controlling-Abteilung den ganzen Tag tut, ist ein PowerPoint für den Vorstand zu bauen. Was drinnen steht, ist nicht immer verstanden worden und der Vorstand hat es auch wahrscheinlich nicht immer in letzter Dimension verstanden.
Ja, weil wir zwei nie zusammen.
Aber wichtig ist natürlich, dass ein schönes PowerPoint mit vielen Zahlen abgegeben wird. Und das wird sich ändern.
Das heißt, wird sich ändern.
Die Unternehmen werden viel intelligenter werden, die werden viel, viel intelligenter werden, werden aber auch effizienter werden. Und deswegen meine ich, die Vorstandsetage ist natürlich komplett hin und weg. Jetzt ist die Frage, wie hebt man dieses Potenzial? Wir haben auch schon im Vorfeld gesprochen, wenn man jetzt KI aus Autos sehen würde.
Ja.
Kann ein Auto fliegen? Nein, es kann nicht fliegen. Also muss ich wissen, mit der KI kann ich dieses und jenes tun. Ich kann von München nach Berlin fahren mit einem Auto. Mit einem anderen Auto kann ich eher auf die Alpen nach Österreich fahren.
Mhm.
Das heißt, auch die Autos sind ja sehr unterschiedlich. Und diese Kompetenz muss jetzt auch in die Vorstandsetage kommen. Welcher Use Case ist mit welcher Technologie wirklich abzubilden und was geht auch noch nicht? Weil am Ende ist ein Large Language Modell ein statistisches Verfahren, das getrainiert worden ist von Wikipedia, von den ganzen sozusagen Büchereien dieser Welt. Also die großen Anbieter haben einfach mehr oder weniger mal das Weltwissen da hineingeschoben. Aber es ist ja noch immer so, dass Trainingsdaten total wichtig sind, damit das eben die KI besser wird. Und so müssen wir das auch sehen. Wenn wir die KI als Mitarbeiter sehen würden, ist es vielleicht am Anfang nur ein Azubi. Ein Azubi kann man noch nicht alles zutrauen. Wie kann der Azubi aber besser werden, indem man ihn trainiert? Mit Trainingsdaten trainiert, Feedbackschleifen einführt, Feedback gibt.
Ja.
Und mit der Zeit werden diese Azubis zu Facharbeitern, zu Führungskräften, zu Managern werden. Und das braucht eine Zeit. Das heißt, heute zu sagen, ich warte, bis das OpenAI mit einem neuen Modell herauskommt,
und
das ist der falsche Zugang.
Gelten, ne?
Er wird nämlich, es ist keine Frage, ob die Technologie schon bereit ist oder nicht. Die Frage ist, sind meine Trainingsdaten schon soweit?
Ja.
Und kann ich als Unternehmen mit der Technologie schon arbeiten und lernen? Und deswegen ist heute der Tag einzusteigen. Und da braucht es natürlich ein paar Data Scientists, da braucht man natürlich auch Software dazu, da braucht man auch Ressourcen auf der Fachabteilung. Und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis dass man dann sagt, und jetzt ist mein Use Case so weit, dass man echt Geld ausspuckt, mehr oder weniger im übertragenen Sinn.
Jetzt hätte ich noch eine, Frank, du willst noch was sagen. Ja.
Ich würde gerne da nochmal drauf aufbauen, noch wieder im Sinne des Reifegrades und der weiteren Entwicklung. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir voraussichtlich im nächsten und übernächsten Jahr auch erstmal von einer gewissen Phase der Ernüchterung stehen werden, weil man probiert vieles aus. Und wie das halt so ist mit dem Rumprobieren, da gibt es auch einige Dinge, die nicht funktionieren werden. Was aber parallel passieren wird, ist, dass auf der einen Seite, was wir aktuell auch noch nicht sehen am Markt, wird sich ein Katalog an Best-Practice-Lösungen herausstellen.
Ja.
Man wird also sehen, im Transportmanagement oder in der Bestandsoptimierung macht es Sinn. Eine gewisse Anzahl von Firmen haben das jetzt auch implementiert. Da kann man jetzt guten Gewissens reinlaufen und kann das umsetzen. Das Zweite, was passieren wird, ist, dass zum einen die strategischen Provider, aber auch die Large Language Model Provider, man sieht das jetzt schon in Ansätzen, anfangen werden, sich stärker ums Business zu kümmern. Die haben ja bisher sich ausschließlich um ihre Benchmarks gekümmert. Die werden jetzt anfangen, in die Business-Umgebung reinzuschauen und zu schauen, wie sie da Mehrwert leisten können.
Die Use Cases reingehen, ja.
Langfristig bin ich fest davon überzeugt, dass Language Models eine übergreifende Informationszugriffsplattform werden. Da gibt es auch interessante Konzepte, sowas wie Large Process Models, wo dann Generative AI auf ERP-Daten trainiert werden. Was aber aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass man trotzdem Unternehmen jetzt anfängt, sich kleine Silo-Lösungen rauszupicken und zu sagen, da halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir da einen guten Business Case haben und damit einzusteigen.
Mhm.
Und das Zweite, das hatte ich eingangs so ein bisschen erwähnt, auch die Tatsache zu nutzen, dass diese Large Language Models per se in sich einen Mehrwert bieten. Denn, jetzt komme ich zum ganz wichtigen Plädoyer, was ich immer gerne mache, was wir früher gesehen haben, wenn wir KI-Lösungen eingeführt haben, ist, dass es einen hohen Widerstand bei den Mitarbeitern gab, weil ich kann die Entscheidungsvorschlag nicht erklären. Ich habe Angst, dass mein Job wegfällt. Und häufig war es so, dass man sich so ein bisschen mit beiden Händen im Türrahmen festgehalten hat, um nicht in diese neuen Lösungsumgebung zu gehen.
Ja.
Large Language Models ist das erste Mal, dass ich sehe, dass wir KI in einem Unternehmen einführen und die Leute danach schreien und sagen, ja, ich will damit arbeiten. Und vor allen Dingen auch sagen, ich verstehe, dass es da Unsicherheiten gibt bei dem, was der ausgibt. Und ich verstehe, dass ich damit arbeiten muss. Und da sehe ich eine Riesenchance für Unternehmen drin, diesen Kulturwandel, den wir auch schon diskutiert hatten heute, diesen Kulturwandel voranzutreiben, dass die Mitarbeiterschaft in diesen Skill aufbaut, diesen Skill in der Organisation aufbaut, mit dem Rauschen, mit der Unsicherheit von KI-Lösungen zu arbeiten, weil das werden wir zukünftig, und das ist halt wiederum dieses Übergreifende, überall im Unternehmen haben. Da müssen wir unsere Mitarbeiter hinkriegen.
Also ich sag mal so, wenn ich das zusammenfasse, sowohl was Bernhard gesagt hat, als wie du, wenn ich heute in der führenden Position im Unternehmen wäre, dann ist es eine Chance. Ich möchte drauf, die Leute wollen das auch in großen Teilen. Und ich kann es jetzt nicht singulär wie so ein Tool implementieren, das hast du gesagt, Bernhard, sondern Kultur. Das heißt, wir haben ja heute in Unternehmen oft so Effizienzprogramme, Sparprogramme. Die haben alle tolle Namen. Man hat solche richtige Programme. Jedes Unternehmen nennt die anders. Und eigentlich müsste ja dieses Thema essentieller Bestandteil werden, dass ich sage, ich mache im Grunde genommen so eine KI-Roadmap in jedem Fachbereich und überlege mir mit den Ideen von den Mitarbeitern erstmal rausarbeiten, was bräuchten die. Ist natürlich so ein bisschen Henne-Ei, wenn ich KI nicht weiß, was ist, ne? Dann tut sich auch der Mitarbeiter schwer, dass man so mit kleinen Dingern anfängt, ja, mit so kleinen Appetizern. Und dann sieht der Mitarbeiter, was geht, dass man ihm jemanden an die Hand gibt. So ein Data Scientist, der mit ihm den Weg beschreitet. Und dort, wo ich das größte Potenzial sehe, kann ich reingehen und kann dann immer besser werden eigentlich, ne? Aber ich kann es nicht singulär sehen. Das ist für mich heute so ein bisschen das Takeaway. Ich sollte eigentlich ein Unternehmensprogramm starten.
Ist auch so wahrscheinlich. Also wenn man halt bei unseren Kunden, wenn man die Diskussionen mitverfolgt, wo schon Beratungsunternehmen dort sind, McKinsey, BCG, Effizienzprogramme empfohlen werden, ist AI embedded. Das ist so. Das heißt, das wird zu jedem Effizienzprogramm dazugehören. Jetzt ist dann die Frage, was kann von der schönen PowerPoint eines Beratungshauses in die Praxis umgesetzt werden? Und da scheitern heute viele Themen. Und das ist eben zurück zum Ernüchterungsthema auch. So, jetzt kriegt der liebe Herr Vorstand oder Frau Vorstand von einem großen Beratungsunternehmen da die Empfehlung, mach dieses und jenes und dann sparst du dir dieses und jenes. Super, klasse, Erwartungshaltung groß. Und nach 4 Monaten oder nach 6 Monaten fragt der Vorstand nach, und was haben wir gehoben? Ja, nichts. Und dann ist diese Ernüchterung da.
Wie der Frank gesagt hat.
Aber die Ernüchterung kommt nicht, weil die Technologie nicht da ist.
Ja.
Die Antwort ist nicht, es ist nicht, weil die Technologie schlecht ist. Die Antwort müsste heißen, wir sind selber nicht in der Lage, das zu heben. Ja, aber das wird dann natürlich kein IT-Mann sagen. Der IT-Mann sagt, die Software XY war schlecht. Der im Fachbereich wird es dir auch nicht sagen. Aber selber muss man wissen, man braucht selber die Fähigkeiten und Skills, um diese Technologie zu heben. Und sie ist heute da, sie ist gewaltig. Das sind ja Technologien, da hätten wir ja vor 5, 6 Jahren auch davon geträumt. Aber es gehören eben viele Trainingsdaten dazu. Und es gehört eben dazu, dass man sagt, ich muss meinen AI-Assistant oder wie man immer das schöne Teil nennt, den muss ich Zeit geben, um auch sich zu entwickeln. Das ist wie ein, am Ende ist der AI-Assistant wie ein Mensch, den man vom Azubi immer weiter trainieren muss. Und dann ist die Ernüchterung auch nicht groß, weil keiner von uns wird enttäuscht sein, wenn der Azubi noch nicht alles weiß.
Ja, das ist richtig.
Aber wir werden enttäuscht sein, wenn wir 40 Jahre im Geschäft sind und die Basics noch nicht kennen. Ja, ja. Aber auch das gibt's.
Oder keinen Nachwuchs haben.
Genau.
Wobei ich möchte an der Stelle sagen, und ich glaube, das ist ja das, wo wir uns ein bisschen, nicht nur ein bisschen, und stark unterscheiden. Das heißt, dieses Thema in der Organisation, wenn ich damit beginne, ist ja so ein bisschen eine Blackbox. Wie komme ich jetzt aus dieser Unterwelt zu den Sehenden? Und du sagst gerade oft, die PowerPoints von den großen Beratungsunternehmen ist das eine, die Operationalisierung ist das andere. Und ich sag mir, da haben wir ja einen großen Fundus von Interimsmanagern, die hier das Thema operationalisieren können, Bernhard. Und das machst du ja auch schon.
Nein, absolut. Wir sind, sagen wir, klar, Atreus steht für die Umsetzung, steht für das Thema auf den Boden zu bringen mit Leuten, die das schon getan haben, dass man eben die Luft rausnimmt aus dem Thema, die warme Luft in dem Fall, und echt Themen dann angeht, die dann echt wirksam wären. Also bei uns ist der Impact und die Wirksamkeit da. Und klar, viele meiner sozusagen Gespräche und auch Mandate sind schon eindeutig in die Richtung. Klar muss man auch verstehen, viele Unternehmen haben noch eine IT, die aus der Steinzeit kommt. Das sind noch transaktionale Systeme, das ist noch ein Data Load in ein altes Data Warehouse, das ist noch irgendein BI-Dashboard. Und jetzt auf eine mehr oder weniger veraltete Dateninfrastruktur ein neues AI-Tool draufzusetzen, wird nicht funktionieren. Das heißt, es ist nicht nur das shiny new AI-Tool, das ist ein bisschen, sagen wir, Kosmetik. Man muss wieder an die Substanz ran, und das hören Vorstände natürlich ungern. Weil was heißt es an die Substanz ran? Dass es zuerst noch einmal richtig viel Geld kostet, dass es auch lange dauert und man nicht sofort ein Ergebnis sieht. Ja. Vorstände, wenn sie sich für AI entscheiden, dann wollen sie morgen das Ergebnis sehen. Und die Wahrheit ist, du kannst Ergebnisse sehen, aber du wirst das noch nicht komplett im nächsten Quartalsergebnis in deiner G&V sehen. Und das ist schon, glaube ich, die Wahrheit, die auch erzählt gehört, dass man an die Legacies rangeht. Weil das Versprechen, ich weiß, es ist in dieser Robot-Process-Automation-Zeit auch gekommen, lass deine ganze Legacy so, wie sie ist. Wir bauen ein shiny Overlay drüber und dann wird alles gut. Das ist nicht geflogen und wird auch bei der künstlichen Intelligenz wieder nicht fliegen. Wenn du deine Datenhygiene nicht in den Griff hast, wenn du deine Systeme nicht in den Griff hast, wenn du deine Infrastruktur, deine Schnittstellen nicht in den Griff hast, dann wirst du auch AI nicht in den Griff haben. AI ist nicht das nächste Tool, das man zu den anderen 1200 dazusteht. Weil wir wissen es, jedes durchschnittliche Industrieunternehmen hat 1000 unterschiedliche Tools, heißt gleich 1000 unterschiedliche Datenbanken. Und dann wäre AI das 1100erste oder so irgendwie. So wird es nicht funktionieren. Das heißt, es braucht IT-Architektur, IT-Strategie, Datenarchitektur, und dann wird es auch etwas werden. Und für das stehen wir natürlich.
Super. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Frank, vielen herzlichen
vielen Dank,
dass du da warst. Fand super spannend und auch wirklich, für mich war es auch ein Eye-Öffner. Ich konnte mit dem LLM lange nicht so viel anfangen. Für mich war es nicht greifbar. Vielen Dank für deine Zeit heute, dass du hier warst und auch von Berlin so gut angereist bist mit der Bahn in time, ne? Bernhard, vielen Dank für deine Zeit. War schön, dass du heute bei mir warst im Podcast mit so einem mächtigen IT-Thema. Mir hat es sehr viel Spaß bereitet und ja, aufs nächste Mal.
Ich sage auch danke, Petra. Danke, Frank. War total spannend und lehrreich.
Danke für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.